Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. In Frankreich wurde in letzter Zeit heftig diskutiert über den Schriftsteller Boualem Sansal. Heute erscheint dort ein neues Buch von Sansal. Der algerisch-französische Schriftsteller, der ist auch bei uns sehr bekannt geworden, nachdem er in Algerien aus politischen Gründen eingesperrt wurde und auch durch eine Intervention des deutschen Bundespräsidenten wieder freikam. Wir schauen hier gleich nach Frankreich und auf die Debatte über Boualem Sansal. Heute erscheint in Frankreich ein neues Buch von Boualem Sansal und das ist aus mehreren Gründen sehr interessant. Boualem Sansal ist zu einer Art Symbol für die Freiheit des Wortes geworden. Er wurde Ende 2024 bei seiner Einreise nach Algerien verhaftet aus politischen Gründen. Nach einem Jahr erst wurde er begnadigt und freigelassen und das hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ganz entscheidend befördert, weil er sich beim Präsidenten Algeriens eingesetzt hat für Boualem Sansal. Jetzt gibt es eine Debatte über Boualem Sansal in Frankreich und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Dirk Fuhrig, er ist derzeit in Paris. Also hallo nach Paris, grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
La Légende heißt das neue Buch von Boualem Sansal. Darin soll es um seine Zeit im Gefängnis in Algerien gehen. Und um dieses Buch gab es im Vorfeld schon einen gewaltigen Wirbel in Frankreich. Warum das?
Vor allem natürlich wegen des Wechsels von Boualem Sansal von seinem langjährigen Verlag Gallimard, der ihn auch unterstützt hat während der Gefangenschaft und für die Freilassung, zu Grasset, einem Konkurrenten, aber nicht nur einem Konkurrenten, sondern dieser Verlag Grasset gehört zur Hachette-Gruppe und steht damit unter dem Einfluss des sehr stark rechtslastig orientierten Milliardärs und Unternehmers Vincent Bolloré. Und da gab es Protest von mehr als 200 Autoren, die Grasset verlassen wollen, nachdem der langjährige Verleger Olivier Nourrat, also so eine große Verlegerpersönlichkeit, entlassen worden war. Und so ist dieser Verlagswechsel Boualem Sansal jetzt zu einem Symbol für eine politische Verschiebung in der Kulturlandschaft von Frankreich geworden. Denn Bolloré, dieser Unternehmer, hat nicht nur Buchverlage, sondern auch viele Medienhäuser unter Kontrolle. Und so dachte man eigentlich, dass jetzt die große Maschinerie auch für Werbung für La Légende, für dieses neue Buch von Boualem Sansal, angeworfen wird. Das war allerdings jetzt nicht ganz so. Die Marketingstrategie von Grasset, dem Verlag, hat sich jetzt breiter gestreut. Das erste Interview, das Boualem Sansal zu seinem Buch gegeben hat, war jetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Fernsehen. Heute Morgen allerdings in Europe 1, das zum Imperium von Bolloré gehört, dieser Radiosender. Also eine insgesamt sehr gezielte Öffentlichkeitsarbeit, trotzdem mit strenger Sperrfrist bis heute früh, exklusiver Vorabberichterstattung in der konservativen Zeitung Le Figaro. Die meisten anderen Medien bekamen den Text gar nicht. Also die Spannung wurde bis ins Unerträgliche gesteigert, kann man sagen. Also die 150.000 Exemplare Startauflage, die jetzt heute Morgen in den Buchhandlungen liegen, die müssen ja auch verkauft werden.
Dann schauen wir mal auf das Buch, eben La Légende, die Legende. Was ist das denn für eine Legende, um die es in diesem neuen Buch gehen soll?
Ja, die Legende ist im Prinzip er selber, der Schriftsteller. Das klingt ein bisschen eitel, aber er hat das, da können wir ihn gerade mal hören, in einem Interview im französischen Radio ganz schön erklärt.
Les prisonniers eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils m'ont surnommé la légende. Et puis, j'étais vraiment dans une obscurité totale, pas seulement physique, mais mentale aussi. Hein. Mais j'étais un sujet de conversation dans le monde entier en ce moment. Moi, je ne savais pas ce qui se passait.
Also, er sagt hier, dass die anderen Gefangenen ihn die Legende genannt haben, weil er selbst hat von außen gar nichts mitbekommen während der Gefangenschaft. Aber manche hatten einen Fernseher und da wurde ständig von einem gewissen Boualem Sansal geredet, der sich mit ihnen im Gefängnis aufhalten soll. Und sie wussten gar nicht, wer das so ist. Und sie haben ihn dann so als jemanden gesehen, der ihnen vielleicht sogar die Freiheit bringen könnte, weil in ganz Frankreich, in ganz Europa über diesen gewissen Sansal gesprochen wurde. Also man hört schon, wenn er das so sagt, es ist eine bisschen literarische Verklärung seiner eigenen Person im Gefängnis, auch ein bisschen selbstironisch und ein bisschen witzig. Also auf jeden Fall ging es darum, dass also die anderen ihn zu einer Legende gemacht haben und das führte in diesem Buch eben auch aus.
Und das Buch selbst, ist das so eine Art Protokoll seines Gefängnisaufenthalts oder was ist das für ein Buch?
Das ist der eine Teil und es gibt aber noch zwei andere Teile, die gehen weit darüber hinaus und beziehen sich auch auf das Verhältnis von Frankreich zu Algerien und auf die Debatte um seine Rückkehr und alles, was danach passiert ist, auch mit seinem Verlagswechsel. Also drei sehr unterschiedliche Teile, kann man sagen, insgesamt ein autobiografischer Monolog. Und der erste Teil, wo es um die Haft geht, ist wirklich der eigentlich der eindringlichste, wenn er schildert, wie isoliert er war, wie abgeschottet, wie gedemütigt er war, wie willkürlich die Justiz auch gehandelt hat. Also sein Prozess hat nur 5 Minuten gedauert, eigene Anwälte waren nicht zugelassen. Und dann schildert er, wie er sich aufrecht gehalten hat durch Literatur, durch die Lektüre, durch das Rezitieren von Gedichten aus dem 19. Jahrhundert, Baudelaire, Verlaine, die er noch im Kopf hatte, weil er war eigentlich abgeschnitten vom Rest der Welt. Und dann hat er sogar seine Gefangenen, seine Mitgefangenen dazu gebracht, mit ihm ein Gedicht zu schreiben über die Langeweile im Gefängnis. Also wenn man das so liest, ist es einerseits ein sehr großes Leid. Also man spürt, dass die Leute da gebrochen werden sollen in so einem Gefängnis natürlich. Aber er hat gerade mit Hilfe der Literatur sich da auch aufrechterhalten.
Das heißt, das Buch ist auch ein Loblied oder eine Feier der Kraft der Literatur und der Freiheit des Wortes, wenn man so will.
Ja, der Freiheit des Wortes vor allem, denn das, und darum geht es ihm in den weiteren Passagen dieses Buches. Es geht ihm darum, dass er sich sehr, sehr stark macht für die Freiheit eines Schriftstellers, für die Unabhängigkeit, gegen die Diktatur und gerade gegen die Diktatur in Algerien, wo er sagt, also dieser von Islamisten beeinflusste Präsident, dieses Regime, das kann überhaupt nicht weiter bestehen, das muss abgeschafft werden, weil es gibt dort gar keine Freiheit für die Schriftsteller. Das ist also wirklich eine der Stoßrichtungen dieses Romans.
Brüllem Sansal, der hat sich nach seiner Freilassung dann auch mehrfach kritisch über die französische Regierung geäußert. Diese Kritik an Frankreich, an der Regierung, findet sich die auch in dem Buch?
Ja, das steht im Zusammenhang mit diesem großen Lob oder diesem streitbaren Eintreten für die Freiheit. Denn Brüllem Sansal sagt, ja, ihr habt mich zwar rausgebracht aus dem Gefängnis durch diplomatische Hintertürgespräche, aber eigentlich wollte ich das gar nicht. Frankreich hätte viel härter sein müssen gegenüber Algerien, hätte unbeugsam sein müssen und keine Kompromisse eingehen. Er spricht von einem schändlichen Rückzug, einem schändlichen Schweigen Frankreichs. Das algerische Regime habe gewonnen. Den einzigen, den er lobt in der französischen Regierung, das ist Bruno Retailleau, das ist der Innenminister, das ist ein Hardliner, der wirklich hart auch gegen Algerien vorgehen wollte. Das Ganze steht natürlich vor dem Hintergrund der kolonialen Vergangenheit Frankreichs, wo es in Frankreich auch unterschiedliche Linien und Haltungen dazu gibt. Also man versucht jetzt auch ihn so ein bisschen in diese kolonialistische Richtung zu bringen, als ewig Gestriger, der eigentlich vielleicht den Kolonialismus noch in irgendeiner Weise rechtfertigt.
Und wovon Sie uns am Anfang erzählt haben, diese Debatte über Boualem Sansal, die zusammenhängt mit seinem Verlagswechsel eben zu diesem inzwischen rechten Verlag Racé mit dem Besitzer, spielt wahrscheinlich noch keine Rolle in dem Buch, oder?
Doch, das spielt sogar eine sehr große Rolle. Das Buch ist ja in sehr kurzer Zeit und auch erst geschrieben worden und erst in den letzten Wochen fertig geworden. Also er stellt das schon auch sehr, sehr aus seiner Sicht dar. Da geht es ja auch um diese große Summe, die Grasset ihm geboten hat. Es soll ja 1 Million Vorschuss gewesen sein für die Veröffentlichung dieses Buch. Gallimard hat angeblich nur 100.000 Euro geboten. Dann geht es um die Wohnung, die Gallimard ihm zur Verfügung gestellt hat und wo er angeblich innerhalb von 8 Tagen hätte ausziehen sollen. Er hat ihm da ein Ultimatum gestellt und deswegen hat ihn das erst recht dazu gebracht, zu Grasset zu gehen. Wie da die zeitlichen Abläufe und Ereignisse im Einzelnen waren, das weiß man tatsächlich nicht genau und das kommt jetzt auch in dem Buch nicht raus. Aber es ist schon klar, er geht mit dieser ganzen Debatte in Frankreich, die sich an Grasset und an seinem Verlagswechsel aufhängt. Da geht er so ein bisschen naiv mit um. Er hat jetzt in einem Interview auch gesagt, ach, mir geht's super gut bei Grasset und hat auch die Zusammenarbeit mit dem Lektor und alles gelobt für sein Buch. Also da geht er ein bisschen sehr, gibt er sich ein bisschen sehr naiv, müsste man sagen.
Dahinter steht ja auch die Frage, dass Boualem Sansal, der, wie gesagt, so eine Symbolfigur für die Freiheit des Wortes geworden ist, dass ihm eine Nähe zum Recht oder sogar zum rechtsextremen Lager in Frankreich nachgesagt wird. Was würden Sie dazu sagen, jetzt auch nachdem Sie dieses Buch gelesen haben?
Also die kommunistische Zeitung L'Humanité titelt heute Morgen, Sansal hat sich jetzt eindeutig im rechten Lager positioniert. Das ist natürlich extrem übertrieben, aber man muss schon sagen, er ist ein sehr unabhängiger Geist, der nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt und einfach seine Meinung kundtut. Er ist sehr stark gegen den Islamismus, aber auch gegen den Einfluss des Islams insgesamt. Das stößt in Frankreich auch auf großen Widerstand im linken politischen Spektrum und damit positioniert er sich auch in gewisser Weise auf der rechten Seite. Wenn man hier in dem Buch liest, dass er auch die Globalisierung, das Europa der Bürokraten angreift, dann geht das aber nochmal in eine etwas weitere grundsätzlichere Richtung. Denn das sind so Worte, die auch schon der Globalisierungskritiker Michel Houellebecq verwendet hat, der andere große Schriftsteller aus Frankreich. Also er nimmt schon Diskurse auf, die auf der rechten Seite des politischen Spektrums geführt werden. Ich würde ihn aber eher als einen mitunter auch erratischen Künstlertyp einschätzen, der an seiner eigenen Meinung hochhält und sich nicht vereinnahmen lassen will.
Dirk Fuhrig in Paris über die Debatte über Bourlam Sansal und das heute erscheinende Buch La Légende von Bourlam Sansal. Im September soll die deutsche Übersetzung dieses Buches im Merlin Verlag herauskommen. Bourlam Sansal will das Buch auf dem Internationalen Literaturfestival in Berlin vorstellen im September. Der Schriftsteller wird in diesem Jahr der Schirmherr dieses Festivals sein. Vielen Dank an Dirk Fuhrig.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Stefanie Nebenführ und ich mache gerade meinen PhD in St. Louis an der Washington University. In St. Louis. Das Buch, das mich am meisten im letzten Jahr begeistert hat, ist Rejection von Tony Tullatimutti. Das ist eine Sammlung von zusammenhängenden Kurzgeschichten, 7 Stück. Ich glaube, es ist noch nicht ins Deutsche übersetzt worden, sollte aber relativ bald passieren. Ich habe das Buch empfohlen bekommen und was mich an den Geschichten am meisten begeistert hat, war die Peinlichkeit, die man beim Lesen verspürt. Das sind Geschichten über Zurückweisung von Liebhabern, Liebhaberinnen, von Freunden, beruflich, von wirklich sehr eng stehenden Leuten. Und jede Geschichte spiegelt einem eigene Seiten, die man am liebsten verstecken will. Und das Leseerlebnis ist, nach jeder Geschichte muss ich ein paar Tage Pause machen, weil es so weh tut, das zu lesen. Aber es ist auch ein großer Spaß.
Stefanie Nebenführ promoviert gerade in St. Louis in den USA und liest dort Rejection von Tony Tullatimutti. Das Buch ist im Verlag William Morrow Paperbacks erschienen mit 290 Seiten. Für 10 € ist das zu haben. Und in diesem Monat kommen all unsere Straßenkritiken aus den USA ausnahmsweise. In wenigen Wochen werden die USA 250 Jahre alt und wir schauen vor dem Jubiläum hier in der Lesart auf die Literatur der USA und das Lesepublikum dort. Eben auch mit unseren Straßenkritiken.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit dem Sturm um die Wette rennen, das ist eine recht wagemutige Anregung für Kinder ab 4. Für diese Kinder ab diesem Alter, ab 4, wird ein neues Bilderbuch empfohlen. Und das heißt eben, mit dem Sturm um die Wette rennen. 2 mehrfach ausgezeichnete Künstler haben dieses Buch geschrieben und gezeichnet, nämlich der Autor Brian Floker aus den USA und der Illustrator Sidney Smith aus Kanada. Silvia Schwab hat sich dieses Buch für uns angesehen. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Ja, wie gefährlich wird es denn da beim Wettrennen mit dem Sturm?
Naja, es wird nicht so ganz richtig gefährlich. Das wäre ja bei einem Bilderbuch für 4-Jährige auch nicht so passend. Ja. Aber es ist schon ganz schön spannend. Und die Geschichte ist, es sind 2 Kinder, vielleicht 4 und 6 Jahre alt, ein Junge und ein Mädchen. Die verlassen bei aufkommendem Sturm ihr Elternhaus und ziehen los zum Meer. Und wir genießen jetzt mit ihnen auf den Bildern den weiten Himmel, die aufgewühlt dahinziehenden Wolken, die schäumenden Wellen. Die beiden laufen dann durch den Park mit seinen schwankenden Bäumen am Leuchtturm vorbei und durch das schon ziemlich verlassen wirkende Städtchen, bis dann mit richtig grollendem Donner ein Gewitter und starker Regen aufkommen und die beiden ängstlich und komplett durchnässt auf dem schnellsten Weg nach Hause rennen. Dort werden sie dann von ihrer Mutter empfangen, die einerseits erleichtert wirkt, die andererseits aber auch schimpft. Und dann werden sie mit liebevoll mit Kleidung und Abendessen empfangen.
Sie rennen ängstlich nach Hause, sagen Sie, aber wenn sich die da überhaupt rauswagen, diese 4- und 6-jährigen Kinder in den Sturm, dann müssen die da ja auch ziemlich mutig sein, oder?
Ja, das denke ich auch. Also das sind mutige Kinder, die kennen vielleicht aber auch den Sturm, die wohnen da. Es erinnert ja alles auch an die Heimat von Sidney Smith da in Neufundland. Also es ist ein ganz schön aufregender Marsch mit vielen wechselnden Emotionen. Die beiden sind nämlich am Anfang erst neugierig, dann sind sie mutig, sie sind begeistert, aber sind schließlich ja auch verängstigt durch diese tosenden Naturgewalten. Sie genießen also einerseits das Abenteuer und auf der anderen Seite fürchten sie es auch ein kleines bisschen. Und ich habe jetzt mal die Geschichte auch ein bisschen weiter, so ein bisschen lebensphilosophisch gedeutet. Da könnte man sagen, es ist so ein Gleichnis auf das Leben selbst. Also es geht um Aufbruch, es geht um Bedrohung, es geht um Verlorenheit, dann wieder Hoffnung. Und am Schluss natürlich auch um Gutes nach Hause kommen. Und es geht übrigens auch um die Stärke der Gemeinschaft. Also es sind zwar nur zwei, es ist eine kleine Gemeinschaft, aber auch darum geht es. Und das ist dann so eine Ebene, die Erwachsenen sich aufschließen und die dann Erwachsenen so eine Zusatzfreude bereitet.
Und wie wird dieser Ausflug jetzt erzählt, dieser wagemutige Ausflug? Wie macht der Autor Brian Floker das?
Ja, es ist eben mehr als so eine spannende Geschichte oder vielleicht auch ein schönes Gleichnis. Es ist wirklich ein kleines Kunstwerk und das durch den sehr reduzierten Text, der übrigens exquisit gesetzt ist und durchaus poetisch formuliert, könnte man sagen. Eines der Kinder spricht nämlich immer das andere und damit eben auch uns als Leser direkt an. Es erzählt also in der Du-Form, in der Wir-Form und es bezieht damit uns als Leser unmittelbar mit ein. Da heißt es zum Beispiel immer wieder, du ziehst mich und ich ziehe dich und gemeinsam gehen wir weiter. Das ist so ein Satz, der wird zum beruhigenden Refrain. Und übrigens sind ganz viele dieser meist kurzen Sätze rhythmisiert. Die klingen so ein bisschen wie Verse, sehr eindringlich. Und sie sind eben auch sehr eindrücklich und schön gedruckt, also mit kalkuliert wechselnden Schriftgrößen, mit unterschiedlichen Zeilenabständen. Also es ist alles sehr bewusst gestaltet und zugleich doch auch sehr natürlich.
Und es ist eben ein Bilderbuch. Welche Bilder hat Sidney Smith für dieses Abenteuer gezeichnet oder gemalt?
Also die finde ich einfach künstlerisch hervorragend. Also ich liebe Sidney Smith. Die sind eine pure Freude. Die spielen impressionistisch mit Licht und Dunkel. Die sind mal blass verwischt, dann wieder auftrumpfend dynamisch. Die halten Himmel und Meer, Sturm und Regen in großformatigen Doppelseiten fest. Und dann sind es wieder ganz schmale, lange Streifen, auf denen sie angelegt sind. Also vier solcher Bildstreifen übereinander auf einer Doppelseite. Und die ziehen einen dann sozusagen weiter in die nächste Ebene oder in das nächste Erlebnis. Also auch hier gibt es eine ganz klare Gliederung und Struktur.
Frau Schwab, bei mir ist angekommen, Sie haben reinweg gar nichts auszusetzen an einem Buch. Ganz ja. Im Gegenteil, oder?
Nein, es ist wirklich so. Und das kommt nicht so häufig vor. Also es ist wirklich so, diese bedrohliche der Gewalt der Natur, die übrigens äußere und ja auch innere Bewegung der Kinder, also die wird hier deutlich sichtbar. Wir lesen davon, aber sie wird auch wirklich deutlich spürbar. Bis sich dann eben die Elemente am Schluss wieder beruhigen, die Wolken leuchten, das Meer ist wieder blau, die Sonne lacht und wir dürfen dann wirklich erleichtert und erfreut mitlachen. Ja, vor lauter Begeisterung über ein so schönes, so kunstvolles und ausdrucksstarkes Bilderbuch.
Das Bilderbuch mit dem Sturm um die Wette rennen von Brian Floker und Sidney Smith. Das wurde aus dem Englischen übersetzt von Bernadette Ott und ist im Aladdin Verlag erschienen mit 48 Seiten. 18 Euro ist der Preis und vielen Dank an unsere Kritikerin Sylvie Schwab.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Timothy Paul Sonderhüsken, so sein kompletter Name, hat sich nach vielen Stationen als Lektor, Programm- und Verlagsleiter nun als Autor selbstständig gemacht. Seinen ersten Roman, Eine Liebe ohne Sommer, stellt er heute in Wardenberg vor.
Und so stehe ich nun in der Küche und das Ding starrt mich an. Silberglänzend, stumm, aber mit der deutlichen Frage, was zum Teufel machst du hier?
Ein coup de foudre, eine Sommerliebe und dann ein tragischer Unfall. Nur 3 Monate war Rosa mit Nicolas zusammen. Wer war dieser Mann, der offensichtlich viel vor ihr versteckt hat? Sie trifft eine Ex-Freundin, einen ablehnenden Freund und ein besonderes Kind.
Was könnte ich ihr denn auch sagen? Dass Nicolas zu meiner Gegenwart gehört hat, aber dass wir über die Zukunft noch nicht gesprochen haben? Wir waren doch gerade erst zusammengekommen.
Timothy Powell liest aus seinem Roman Eine Liebe ohne Sommer, heute um 19.30 Uhr in der Hofbuchhandlung Wellmann in Wardenberg, morgen in Lüneburg.
Anhand des Umgangs mit den Juden hat sich immer gezeigt und zeigt sich übrigens heute auch, wie tragfähig unsere Demokratie ist.
Sagt Rachel Salamander, die 1982 die Literaturhandlung in München gründete. Es war die erste Buchhandlung, die auf Literatur zum Judentum in Deutschland nach 1945 spezialisiert ist. Eine Ausstellung in München erinnert daran.
Beispielsweise gab es auf dem Corso einen kleinen Juwelier und der hat als Mussolini also auch sich dem Antisemitismus verschwor, war da ein großes schwarzes Loch in der Wand in seinem Geschäft und da stand abgehängt, weil Jüdin, da hat er eine Maria gehängt gehabt.
Hilde Domin, hier mit einer Anekdote aus Italien zu hören, David Grossmann, Amos Oz, Marcel Reich-Ranitzky, Grete Weil, sie alle haben dort aus ihren Büchern gelesen. Audioaufnahmen, Fotos und andere Dokumente zur Literaturhandlung sind in der Ausstellung zu sehen. Literatur und Haltung, Rachel Salamanders Archiv, bis zum 31. März 2028 ist die Ausstellung in der Monatsiensia in München zu sehen. Nanon ist 14, als 1789 in Frankreich die Revolution losbricht. Das Bauernmädchen ist die Hauptfigur in Georges Sands gleichnamigem Roman. Die französische Schriftstellerin, bekannt für ihre unkonventionelle Lebensweise, veröffentlichte diese Emanzipationsgeschichte 1872. Elisabeth Edel, preisgekrönte Übersetzerin, hat den Roman ins Deutsche übertragen und spricht morgen darüber in Saarbrücken.
Dass diese junge Frau, die zu Beginn Analphabetin ist und am Ende Marquise, das liegt nicht daran, dass sie eben jemanden heiratet, der sie zur Marquise macht, sondern zu dem Augenblick, als sie heiratet, hat sie sich ja selber schon ein Vermögen erworben und hat einfach durch ihre Arbeit, durch ihre Leistung, ihre Energie und durch ihren Ehrgeiz, hat sie es ja schon zu sehr, sehr viel gebracht.
Elisabeth Edel stellt den Roman Nanon von Georges Sand vor, morgen um 19 Uhr in der Stiftung Demokratie Saarland in Saarbrücken.
Das war Susanne von Schenk. Es gibt wenige Dichterinnen oder Dichter, die sowas wie Popstars werden. Einer hat das auf jeden Fall geschafft, Allen Ginsberg, der ist mit seinen Gedichten zu einem Star der Beat Generation und später der Hippies geworden. Zum Beispiel mit seinem berühmtesten Gedicht Howl. Und hier spricht er das selbst, eine Aufnahme aus dem Jahr 1959.
I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn, looking for an angry fix. Angel-headed hipsters, burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night.
Allen Ginsbergs Howl-Gedicht mit den berühmt gewordenen ersten Versen. Ich sah die besten Köpfe meiner Generation, zerstört von Wahnsinn, hungernd, hysterisch und nackt, in der Dämmerung durch die schwarzen Viertel ziehen, auf der Suche nach einem elenden Schuss. Hipster mit Engelsköpfen, hoffend auf die uralte himmlische Verbindung mit dem großen Dynamo in der Maschinerie der Sternennacht. So hat der Schriftsteller Clemens J. Setz diese Verse gerade neu übersetzt. Allen Ginsberg, der hätte morgen seinen 100. Geburtstag feiern können, wenn er nicht im April 1997 gestorben wäre. Und hier im Studio ist jetzt ein Mann, der sehr viel Zeit mit den Gedichten von Allen Ginsberg und auch mit anderen Beat-Poeten verbracht hat, der Kritiker Maximilian Mengeringhaus. Hallo. So, seien Sie willkommen.
Schönen guten Morgen, hallo.
Zwei Semester, weiß ich, haben Sie mit Ginsberg und Co. verbracht, also hoffentlich nicht verplempert die Zeit.
Ich bereue nichts, das war mir als Lektüre damals ein bisschen näher als Fontane.
Ja, das ist auch verständlich. Wir haben eben diese ersten Verse aus Howl gehört, mit dem Gedicht ist Allen Ginsberg 1956 so richtig schlagartig berühmt geworden. Was war denn damals so neu an diesem poetischen Sound, den wir da auch gerade gehört haben?
Ich glaube, Ginsberg ist es mit Howl gelungen, das Lebensgefühl einer Generation, seiner Generation, die direkt im ersten Vers adressiert wird, wirklich in Poesie zu gießen. Und diese Generation ist eine Kriegsgeneration. Also das ist die der Jahrgänge ab 1920, die einfach mit dem Zweiten Weltkrieg schlagartig erwachsen geworden sind und die nach dem Ende des Krieges dann einfach desillusioniert, verzweifelt und wütend über die Entwicklungen sind, die die Geschichte weiterhin nimmt. Hier ist es vielleicht wichtig, mal kurz auf die Entstehungszeit einzugehen. Denn veröffentlicht wurde Howl zuerst 1956. Geschrieben hat Ginsberg aber seit den späten 40er Jahren schon dran. Und das ist einfach die Zeit, die in den USA als McCarthy-Era bekannt geworden ist. Also benannt nach dem republikanischen, ultrakonservativen Senator Joseph McCarthy, der eigentlich der kompletten Landespolitik einen wirklich autoritären, antikommunistischen und auch homophoben Stempel aufgedrückt hat. Und jetzt haben wir hier einen jungen Dichter, Allen Ginsberg, der ist der Sohn einer Kommunistin, freiheitsliebend und offen schwul. Also für den ist es wirklich um etwas gegangen, als er diese Dichtungen geschrieben hat. Daher kommt der Furor und die ganze Energie. Und da hat er, glaube ich, mit Howl seine eigene Stimme gefunden, ein Generationsporträt draus gemacht, aber auch eine richtige Kampfansage formuliert. Also das ist antiimperialistisch, kapitalismuskritisch, drogenverherrlichend und sexuell echt explizit.
Und wenn Sie von McCarthy sprechen, dann sind wir auch wieder in der Gegenwart, weil diese Zeiten scheinen ja zurückzukommen in den USA einer solchen politischen Stimmung. Und wenn Sie von dieser Energie und auch von dieser Direktheit dieses Gedichts sprechen, das hat ihm ja auch gleich einen Prozess eingebracht. Allen Ginsberg wurde angeklagt. 1957 wurden sämtliche Exemplare des Gedichtbandes Howl and Other Poems beschlagnahmt. Ginsbergs Verleger Lawrence Ferlinghetti, der wurde angeklagt, weil die Gedichte für die Anklage obszön waren. Wie ging das nach dieser Anklage weiter damals?
Genau richtig. Erschienen sind die Gedichte zuerst in der Verlagsbuchhandlung City Lights, legendärer Buchladen in San Francisco. Und da hat ein Undercover-Cop sich ein Exemplar verkaufen lassen. So wurde das damals häufig gemacht. Und daraufhin wurde dann die Verlagsbuchhandlung angeklagt, obszöne Literatur zu verbreiten. Spannenderweise, die ganze Auflage wurde konfisziert. Wir reden aber von 500 Exemplaren. Also klar, es ist Lyrik, aber man sieht hier, was eigentlich los war. Ginsberg hat einen Szene-Hype ausgelöst, aber es war noch überhaupt kein Publikumserfolg. Und was dann passiert ist, dass die Anklage einfach sich an den expliziten Darstellungen stört, ne? An der Psychiatriekritik, am Drogenmissbrauch, auch an Sexualpraktiken, die geschildert werden. Und der zentrale Punkt, um den es dann geht, ist, kann man all diese schmutzigen Wörter in eine Dichtung packen? Dafür muss sie dann aber sozial relevant sein. Und da wurden wirklich 9 Literaturkritiker eingeladen, unter anderem auch Ginsbergs alter Professor von der Columbia in New York, ein Shakespeare-Experte, der sich aber eindeutig auf die Seite von Ginsberg und dieser modernen Dichtung geschlagen hat. Genauso dann auch die American Civil Liberties Union. Und dieser Prozess wurde dann gewonnen, hat natürlich ein immenses Presseecho ausgelöst, auch eine große Signalwirkung gehabt. Wir dürfen darüber aber nicht vergessen, dass es tatsächlich viele dieser Prozesse noch gab und andere Dichter, die sind da weit schlechter auch bei weggekommen. Das ist aber trotzdem ein wirklich einschneidendes Erlebnis in die Literaturgeschichte der USA gewesen. Wurde dann 2010 auch sogar verfilmt mit James Franco als Allen Ginsberg, da hat er so einen komischen angeklebten Bart an. Die Verfilmung ist leider so lala, weil sie nicht so richtig das Gedicht versteht.
Jetzt haben wir vor allem über die Inhalte der Gedichte von Ginsberg gesprochen. Die Form ist aber, glaube ich, auch sehr wichtig. Wenn man mal so ein Gedicht vor sich sieht auf einer Buchseite, das sieht eigentlich nicht aus wie ein Gedicht, jedenfalls nicht wie klassische Gedichte. Das sind lange Zeilen, wild über die Seiten verteilt, keine klaren Strophenformen, Versmaße oder sowas. Was für eine Form hat Allen Ginsberg gefunden für seine Gedichte?
Ja, Ginsberg hat selber sehr, sehr lange experimentiert dafür. Er wollte immer Dichter sein, wusste aber nicht genau, in welche Richtung es geht. Er war sehr akademisch am Anfang noch, hat sich sehr stark auf Traditionslinien bezogen. Und irgendwann ist es ihm aber dann mit Howl und anderen Gedichten dieses ersten Bands gelungen, zum Beispiel America oder A Supermarket in California, etwas Neues für sich zu schaffen, eine Neukombination. Und da hat er sich bei vielen Vorbildern bedient, also zum Beispiel bei diesem großen US-amerikanischen Rhapsoden Walt Whitman, dem großen Dichter des 19. Jahrhunderts, aber auch bei den Visionen eines Romantikers wie William Blake. Er hat diese Skandalträchtigkeit von Arthur Rimbaud mitgenommen und hat das dann noch mit dem Modernismus von Ezra Pound und Eliot irgendwie kombiniert. Und am stärksten eigentlich in der Langform, also in wirklich mehrere Seiten überspannenden Gedichten. Howl haben wir schon gehört, Kaddish, eine Totenklage auf seine Mutter Naomi, ist ein ganz, ganz großes Gedicht, wo es ihm gelingt, einen epischen Ansatz, also wirklich was Welterklärendes, fast schon Kosmologisches zu schaffen. Und dabei spannenderweise auch häufig in diesen langen Verszeilen, die sich überhaupt nicht an einem Metrum orientieren, sondern immer auf den eigenen Atem abzielen, auf den Atem als Einheit und daher vielleicht auch im Vortrag so toll klappen.
Jetzt haben Sie uns ja geschildert, wie stark er in der Beat Generation verwurzelt war und die Themen dieser Kriegsgeneration formuliert hat in seinen Gedichten. Aber in den 1960er Jahren ist Ginsberg ja dann auch zu einer Ikone einer nächsten Generation, der Hippie-Generation geworden. Welchen Nerv haben denn da in dieser Zeit seine Gedichte getroffen?
Herr Ginsberg verkörperte natürlich einfach den Geist der Revolte. Das ist so ein einfach antipatriarchaler Ansatz gewesen, immer so was Widerborstiges, was er hatte, zu widersprechen. Und dazu kommt dann natürlich aber auch so ein sehr aufgeschlossener Lifestyle, den er hatte. Also dieses buddhistischen Bettelmönches, der die ganze Welt bereist, der keine Knete hat, aber trotzdem seine Lyrik schreibt. Und das hat natürlich in den 60er Jahren auch mit dieser Weltoffenheit einen extremen Nerv getroffen. Man muss dazu aber auch sagen, dass Ginsberg einfach sehr gut darin war, sich zu inszenieren und immer auch ein extremes Sensorium hatte, wo gerade was passiert. Und so hat er dann zum Beispiel Kontakt zu den Hippies gefunden, für die er ja eigentlich selber schon zu alt war. Ne? Das waren Leute, die ab 1940 geboren waren, wie die 68er hier bei uns. Aber er hat es irgendwie geschafft, da einen Connex zu finden und eine Brücke zu schlagen tatsächlich. Und das hat er dann sogar auch bis weit in die Popkultur gemacht, indem er mit Bob Dylan auf Tour gegangen ist, mit Patti Smith später, mit Paul McCartney aufgenommen hat. Also der hatte einfach ein extrem gutes Gespür dafür, wo eine gute Bühne ist.
Und ein Grund vielleicht für seinen Erfolg war eventuell auch, dass Ginsbergs Gedichte auch so viel von ihm selbst erzählen, dass sie so eine Offenheit haben, der Aussprache aus von eigenen Erfahrungen. Wir können uns dafür mal ein Beispiel kurz anhören, einen Auszug aus seinem Gedichtzyklus Frei nach Lellen. Das ist übersetzt und gelesen hier von Caroline Kallis.
Frei nach Lellen. 1. Ja, es stimmt. Die Welt hielt mich in Beschlag, seit ich jung war. Blakes Warnungen zum Trotz. Andere Lehrmeister sollten folgen. Treffe Vorbereitungen für deinen Tod, lege nicht zu großen Wert auf Besitz. Ja, damals, als ich jung war, wurde ich gewarnt. Heute bin ich alt und weise und hänge an Tausenden von Büchern, Tausenden von Gedanken, Tausenden von Dollars und Tausenden von Liebeleien. Wie soll ich es bloß schaffen, diesen Körper zu verlassen?
Allen Ginsbergs Nachdenken über seinen Tod in seinem Gedicht Frei nach Lellen. Ja, was würden Sie sagen? Dieses sehr private in seinen Gedichten eben hier, das Nachdenken über den Tod. Wie wichtig war das für den Erfolg dieser Lyrik?
Ja, Ginsberg ist eindeutig ein autobiografischer Dichter. Also der zieht all seine Stoffe aus seinem persönlichen Erleben. Das hat immer ein bisschen Journalcharakter. Das ist auch chronologisch immer angeordnet in all seinen Bänden. Und hier sieht man auch so ein bisschen erst das lyrische Pendant zu den Romanen seines guten Freundes Jack Kerouac, kann man sagen, mit dem er den Kern der Beat Generation geformt hat. Und das hat natürlich für mich auch immer so ein bisschen den Reiz bei der Lektüre ausgemacht, dass hier Freunde einfach zu Figuren in Gedichten werden, dass die auftauchen, dass man denen Gedichte widmet, dass man sie beweint, also einfach so ein exzessives Leben, was immer reingegossen wird, was sagt, oh, von sowas wäre man natürlich auch immer gerne Teil.
Lassen Sie uns zum Schluss mal hier in unsere Gegend gucken, denn Allen Ginsberg war ja auch in Deutschland ein Star. Seine Lesungen waren immer ausverkauft, also Lesungen in Westdeutschland, Westberlin. Damals wurde er denn in Deutschland aus den gleichen Gründen gefeiert wie in den USA oder aus anderen?
Das ist spannend, diese Rezeption ist früh angelaufen. 1959 gab es eine erste Übersetzung von Howl, witzigerweise im Limes Verlag, wo auch Gottfried Benn verlegt wurde. Und dann kamen relativ schnell eigentlich alle Bände Ginsbergs auch auf Deutsch raus. Er hat so ein bisschen diesen Langgedicht-Boom der 60er Jahre mit begleitet, ist auch in den 90er Jahren schon noch halt irgendwie stilprägend gewesen für manche Strömungen wie dieses Social Beat Movement. Und trotzdem, glaube ich, gab es immer so eine kleine Skepsis eigentlich diesem hohen Ton gegenüber, weil das war was, was man eher in der deutschsprachigen Lyrik mit Rilke zu viel Pathos irgendwie assoziierte und was so ein bisschen rausgegangen ist. Ich finde es spannend, wenn man sich jetzt Gedanken macht über Allen Ginsbergs Vermächtnis, und da kann man vielleicht eine Parallele schlagen zu der afroamerikanischen Dichterin Amanda Gorman, die bei der Inauguration von Joseph Biden damals ihr Gedicht vorgetragen hat. Und da sieht man, dass man hier wirklich Leute hat, die Lyrik als Reichweite nutzen, zivilgesellschaftliche Diskurse anzusprechen. Und darüber kann man vielleicht ein bisschen spötteln und auch fragen, ob Ginsberg überhaupt ein stilprägender Autor gewesen ist. Ich glaube, er hat ein enormes Zeitgeistgespür immer gehabt und hat sich damit auch seinen Platz in der Literaturgeschichte eindeutig gesichert.
Maximilian Mengeringhaus zum 100. Geburtstag von Allen Ginsberg. Ich würde auch sagen, Ihre zwei Semester Beat-Poeten, Sie waren nicht umsonst.
Vielen Dank. Ich würde es immer wieder so machen.